Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und da stellen wir heute einen Supraleiter vor, der auch bei Raumtemperatur funktioniert. Gehen der Frage nach, welche Rolle Waldboden für die Entwicklung des Immunsystems von Stadtkindern spielt, und blicken schließlich weit ins All hinaus auf einen sehr, sehr alten Kugelsternhaufen am Rande der Andromeda-Galaxie. Zu all dem begrüßt sie am Mikrofon Uli Blumenthal. Fließt Strom durch ein Kabel, wird es für gewöhnlich warm. Der Grund: Verluste verursacht durch den elektrischen Widerstand des Leiters. Doch es gibt Stoffe, die keinerlei Widerstand zeigen und Strom völlig verlustfrei leiten, Supraleiter. Nur, damit sie funktionieren, müssen sie auf Temperaturen von unter minus 20 Grad Celsius gekühlt werden. Im Fachmagazin Nature präsentiert ein US-Forscherteam nun den ersten Supraleiter, der auch bei Raumtemperatur funktioniert. Frank Rothulüschen mit den Einzelheiten.
Als Ranga Dias, Physiker an der Universität Rochester in den USA, das erste Mal die Messkurve erblickte, traute er der Sache noch nicht so recht.
To be honest, in the beginning when I saw this one, I didn't really believe it.
Plötzlich war der elektrische Widerstand seiner Probe auf null gesunken. An sich ein typisches Verhalten für einen Supraleiter. Unterhalb einer bestimmten Temperatur verschwindet der Widerstand, der Strom kann verlustfrei fließen. Das Verblüffende an Dias Experiment war die Temperatur, bei der es passierte. 15 Grad Celsius, also praktisch bei Raumtemperatur. Zum Vergleich, Supraleiter müssen bislang, damit sie funktionieren, mindestens auf minus 200 Grad gekühlt werden.
This is one of the, you know, holy grail of condensed matter physics.
Einen Supraleiter zu entdecken, der bei Raumtemperatur funktioniert, ist so etwas wie der heilige Gral der Festkörperphysik. Es ist ein Problem, das über 100 Jahre alt ist. Manchmal haben wir schon gedacht, oh, das ist gar nicht möglich. In diesem Sinne ist es eine fundamentale Entdeckung.
Wie hat das Team von Ranga Dias das geschafft? Ausgangspunkt war ein Materialmix aus Kohlenstoff, Schwefel und Wasserstoff. Eine winzige Probe davon füllte das Team in einen winzigen Diamantstempel, um das Material buchstäblich unter Hochdruck zu setzen. 4 Gigapascal, 40.000-facher Atmosphärendruck.
I take my green laser.
Dann leuchten wir mit einem grünen Laser in die Probe, um eine chemische Reaktion auszulösen. Nach einiger Zeit entstehen Kristalle. Und das ist das magische Material. Wir nennen es kohlenstoffhaltigen Schwefelwasserstoff.
Danach zogen die Physiker die Daumenschrauben weiter an, bis auf den 270.000-fachen Atmosphärendruck, und stellten fest, dass die Kristalle bereits bei 15 Grad supraleitend wurden, ein Weltrekord. Um sicher zu gehen, vermaßen sie auch noch die magnetischen Eigenschaften des neuen Supraleiters.
So that's another indication.
Das war eine weitere Bestätigung, dass es sich um einen Supraleiter handelt. Damit haben wir alle wesentlichen Messungen gemacht, um das zu beweisen.
Nun sind Experimente bei Hochdruck überaus schwierig. Ihre Ergebnisse haben in Vergangenheit immer wieder für erbitterte Fachdiskussionen gesorgt. Doch diesmal scheint alles sauber. Stimmt wahrscheinlich, kommentiert Michael Eremetz vom Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz das neue Resultat. Und das will was heißen. Eremetz hatte den alten Weltrekord gehalten, aufgestellt im letzten Jahr. Einen Supraleiter, der seinen Widerstand bei minus 23 Grad Celsius verliert, ebenfalls unter Hochdruck. Dass der neue Supraleiter bislang nur bei extremem Druck funktioniert, ist natürlich ein Manko, sagt Ranga Dias.
Da kann man sagen, okay, man begibt sich von einem Extrem ins andere. Zwar klappt es jetzt mit der Raumtemperatur, dafür muss man diese extremen Drücke in Kauf nehmen. Aber zumindest wissen wir jetzt, dass ein Raumtemperatur-Supraleiter möglich ist. Und sobald wir den Mechanismus dahinter verstehen, können wir vielleicht auch ein Material entwickeln, das bei Umgebungsdruck funktioniert.
Und das, meint Ranga Dias, würde lukrative Anwendungen versprechen, zum Beispiel für Magnetschwebebahnen, supraleitende Quantencomputer und die Magnetresonanztomographie. Und natürlich für das Stromnetz der Zukunft ein Milliardenmarkt.
Derzeit geht durch Verluste in den Stromleitungen viel verloren. In den USA sind es 200 Millionen Megawattstunden. Das sind Einbußen von 20 Milliarden Dollar. Stellen Sie sich vor, Sie könnten die heutigen Leitungen durch supraleitende Kabel ersetzen. Dann ließe sich der Strom völlig verlustfrei transportieren. Das würde viel Geld sparen und das Stromnetz deutlich effizienter machen.
Kühlung AD, Frank Rothulüschen über einen Supraleiter, der bei Raumtemperatur funktioniert. Kinder entwickeln heute häufiger Allergien als noch vor einigen Jahrzehnten. Woran das liegt, ist unklar. Eine Hypothese besagt, dass Kinder in einem urbanen Lebensumfeld mit einer geringeren Vielfalt an Bakterien in Kontakt kommen. Aber macht der Kontakt mit mehr Natur tatsächlich einen Unterschied? Finnische Forscher haben dazu ein Experiment durchgeführt. Details dazu von Lucian Haas.
Kinder, die nur selten im Dreck spielen dürfen und die wenig Kontakt zur Natur haben, entwickeln häufiger Allergien. Das haben schon diverse Studien gezeigt. Erklärt wird das mit der sogenannten Hygienehypothese. Wenn das Immunsystem mit einer geringeren Vielfalt von Mikroben in Kontakt kommt, wird es weniger trainiert und dadurch anfälliger. Statistisch lassen sich solche Korrelationen auch nachweisen. Aber inwieweit hält die Theorie einer experimentellen Prüfung stand? Diese Frage stellten sich der Biologe Aki Sinkonen und Kollegen vom Umweltforschungsinstitut der Universität Helsinki.
Ich kenne keine einzige Studie, die diese Hypothese wirklich einmal praktisch getestet hat. Wir wollten diese Lücke zwischen Theorie und Praxis füllen.
Das Team um Aki Sinkonen startete ein Experiment. Es suchte sich 10 Kindergärten im Großraum Helsinki. In 3 davon, als Waldkindergärten betrieben, spielten die Kinder regelmäßig in der freien Natur. Die anderen 7 lagen im innerstädtischen Bereich und hatten nur wenig naturnahe Spielflächen. 4 dieser Kindergärten statteten die Forscher mit Beeten und Spielanlagen aus, die mit Erde und Pflanzen eines natürlichen Waldes bestückt wurden, damit die Kinder damit in Kontakt kommen. Die 3 anderen urbanen Horte blieben unverändert. Anschließend nahm das Team Proben bei den Kindern. Von der Mikrobengemeinschaft im Boden sowie auf der Haut an den Armen und zudem auch vom Blut, um daraus Hinweise über den Immunstatus zu gewinnen. Einmal zu Beginn des Experiments und dann nach 28 Tagen noch einmal. Und tatsächlich, bei den Kindern in den gewissermaßen renaturierten Einrichtungen zeigte sich ein eindeutiger Effekt.
Die größere Biodiversität der Mikroben im Boden spiegelte sich in einem vielfältigeren Mikrobiom auf der Haut der Kinder wider. Genauso konnten wir auch Zusammenhänge zwischen der Vielfalt der Hautmikroben und der Immunreaktion erkennen.
Bei den Kindern mit den neu angelegten Waldspielflächen wiesen die Forscher nach nur einem Monat eine deutlich gesteigerte Bakterienvielfalt auf der Haut nach. Zugleich sank das Niveau bestimmter Entzündungsmarker im Blut und lag eindeutig unter dem der Vergleichsgruppe aus den Horten ohne Naturkontakt. Die Werte ähnelten vielmehr denen der Probanden aus den Waldkindergärten. Aki Sinkonen leitet aus seinen Erkenntnissen eine Empfehlung für Eltern von Kleinkindern ab.
Wenn Sie die Möglichkeit haben, zwischen einem naturbezogenen und einem normalen Kindergarten zu wählen, dann setzen Sie auf die Natur. Wenn es irgendwelche Möglichkeiten gibt, das Umfeld eines Hortes natürlicher zu gestalten, dann empfehle ich auch das. Und ganz allgemein kann man die Schlussfolgerung ziehen: Lasst eure Kinder mehr mit Dreck spielen.
Allerdings gibt Aki Sinkonen zu bedenken, dass auch sein Experiment bisher nur Indizien und keine wirklichen Beweise geliefert hat. Verringerte Entzündungsmarker im Blut müssen nicht zwangsläufig bedeuten, dass die Kinder tatsächlich seltener krank werden. In weiteren Studien will er nun der Frage nachgehen, ob Kinder, die mit einer größeren Vielfalt an Mikroben in Kontakt kommen, dann auch bei Allergietests besser abschneiden.
Welche Rolle spielt Waldboden für die Entwicklung des Immunsystems von Stadtkindern? Das war ein Beitrag von Lucian Haas. Im vergangenen Sommer schlug eine Studie von Forschern der ETH Zürich hohe Wellen. Danach ließe sich durch Wiederbewaldung 2/3 des CO2 aus der Atmosphäre entfernen. Dutzende Forscher weltweit kritisierten diese Aussage und monierten, dass die ETH-Wissenschaftler das Potenzial für Wiederaufforstung stark überschätzt hätten. Heute nun erscheint im Fachmagazin Nature eine Studie von Autoren aus 12 Ländern mit einer ganz ähnlichen Behauptung. Die Hälfte, so sagen sie, des angehäuften Kohlendioxids lasse sich aus der Atmosphäre entfernen und noch dazu einen Großteil aller bedrohten Säugetiere, Amphibien und Vögel retten, wenn 1/3 aller Agrarflächen in einigen wenigen Weltregionen renaturiert werden würde. Details über diese Studie jetzt von Volker Mrasek.
27 Forscher aus 12 verschiedenen Ländern haben an der neuen Studie mitgewirkt. Im Grunde wollen sie zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, den Artenschwund stoppen und gleichzeitig neue Speicher für das Klimagas CO2 in der Vegetation schaffen. Der Ökologe Karl-Heinz Erb von der Universität für Bodenkultur in Wien spricht von einer Multikriterienanalyse.
In dieser Nature-Studie geht es darum, zu analysieren und zu berechnen, wo man Renaturierung von Ökosystemen am besten betreiben kann. Wo gibt es die besten Auswirkungen sowohl auf die Biodiversität als auch die Kohlenstoffspeicher und welche Kosten sind damit verbunden?
In dieser Form ist so etwas laut Erb bisher noch nie für den gesamten Globus gemacht worden.
Es kommt raus, und das war auch für uns überraschend, dass man einen sehr wesentlichen Fortschritt erzielen kann in der Biodiversität und auch im Klimaschutz, wenn man nur 15% der Flächen global, die umgewandelt wurden, die heute unter Agrarökosystemen stehen, wenn man die renaturiert, wenn man die sanft zurückführt.
Diese Flächen verteilen sich aber nicht gleichmäßig über die Erde. Sie liegen im Wesentlichen in den Tropen und auf der Südhalbkugel. Dort haben die Autoren drei Schwerpunktregionen ausgemacht, in denen es sich besonders lohne, Ökosysteme wiederherzustellen. In Mittel- und Südamerika, in Afrika südlich der Sahara und in großen Teilen Südostasiens.
In der klassischen Forschung bis dato hat man sehr häufig den Schutz bzw. die Renaturierung von Wäldern im Vordergrund gehabt. Und diese Studie schaut jetzt, gibt es jenseits der Wälder noch andere Ökosysteme, die auch wichtig sind, und kommt zum Schluss, ja, es gibt andere Ökosysteme, die hier auch sehr, sehr viel leisten können.
Das sind zum Beispiel ehemalige Feuchtgebiete, Strauchlandschaften und Savannen, die unter den Pflug genommen wurden. Die Forscher rechnen vor, wenn man knapp ein Drittel der Agrarflächen in den Schwerpunktregionen renaturiert, könnte man rund 60% aller heute bedrohten Vogel-, Amphibien- und Säugetierarten vor dem Aussterben bewahren, weil neue Lebensräume geschaffen werden, in die diese Arten dann einwandern. Das ist die Annahme. Und noch etwas setzen Karl-Heinz Erb und die anderen Autoren voraus: dass sich Agrarland in ihren Vorzugsregionen viel effizienter bewirtschaften lässt.
Was diese Studie schon tut, sie schaut sich sehr gewissenhaft an, wie viele Ertragssteigerungen sind denn möglich mit nachhaltigen Methoden, also mit nachhaltiger Landwirtschaft. Und wenn es hier Potenziale der Ertragssteigerung gibt unter solchen Bedingungen, dann erst wird Land frei. In sehr vielen Ländern des Südens, zum Beispiel in Afrika gibt es einige Studien dazu, ist das erreichbar eigentlich mit Biolandbau.
Bemerkenswert soll auch der Klimaeffekt sein, würden tatsächlich 30% der Agrarflächen in den Schwerpunktregionen in Wildnis zurückverwandelt. Die natürliche Vegetation könnte dann angeblich CO2-Mengen aus der Atmosphäre saugen, die der Hälfte unserer gesamten bisherigen Emissionen entsprechen. Das erinnert an Aussagen von Forschern der ETH Zürich aus dem Vorjahr. Sie schrieben, dass man sogar 2/3 aller CO2-Emissionen wieder aus der Atmosphäre entfernen könne, und zwar durch Aufforstungen, die weltweit möglich seien. Doch die Arbeit wurde vielfach kritisiert. Das tatsächliche Potenzial sei längst nicht so hoch. Karl-Heinz Erb kennt die ETH-Studie natürlich.
Ich hoffe, das Team und wir und ich, wir sind hier nicht so vollmundig. Vom Grundtypus her ist diese Studie, die wir hier veröffentlicht haben, ähnlich. Sie ist von den Daten her vorsichtiger, aber trotzdem muss man hier wirklich darauf achten, dass man das nicht 1:1 jetzt interpretieren kann.
Soll heißen, alles davon wird sich gewiss nicht umsetzen lassen. Erforderlich sei auf jeden Fall eine stärkere Kooperation zwischen den reichen Ländern des Nordens und den ärmeren des Südens.
Das geht nur, wenn man das quasi vor Ort mit der Bevölkerung umsetzt und hier quasi gemeinsam Lösungsstrategien entwickelt. Man braucht hier internationale Zusammenarbeit. Es ist letzten Endes effizienter hinsichtlich von dem, was es kostet und von dem auch, was es überhaupt bringen kann für Klima und für Biodiversität, wenn wir global vorgehen.
Das solle aber nicht bedeuten, dass andere Länder nichts zum Schutz von Arten und Klima tun müssen, betonen die Autoren. Denn dazu hätten sie sich in internationalen Verträgen bereits verpflichtet.
Äcker-Renaturierung im Süden und in den Tropen bietet große Vorteile für den Artenschutz und auch für das Klima, so der Bericht von Volker Mrasek. Kugelsternhaufen, das sind gewaltige Ansammlungen von Hunderttausenden oder gar Millionen Sternen. Sie befinden sich am Rand großer Galaxien und gehören zu den ältesten Objekten, die Astronomen im Universum kennen. Im Fachmagazin Science berichten nun Fachleute von einem ganz besonderen Exemplar am Rande der Andromeda-Galaxie. Gugel Renzen stellt es näher vor.
Im Herbst des letzten Jahres hatte Søren Larsen Beobachtungszeit am 10 Meter Keck-Teleskop auf Hawaii bekommen, um Kugelsternhaufen einer Galaxie im Sternbild Dreieck zu beobachten. Doch die war zu Beginn der Nacht noch nicht aufgegangen, und so gelang dem Astronomen von der Radboud-Universität in Nimwegen ein wahrer Glücksgriff.
Wir mussten die erste Stunde mit etwas anderem füllen. Die Andromeda-Galaxie stand am Himmel, und so haben wir einfach dort einen hellen Haufen betrachtet, den noch niemand genauer angesehen hatte. Wie sich herausstellte, ist er viel interessanter als erwartet.
Den Kugelsternhaufen mit der Katalogbezeichnung RBC Extension 8 haben Søren Larsen und sein Team mit Hilfe der Spektroskopie beobachtet. Dabei wird das Sternlicht in seine Farben zerlegt. Und in diesem Lichtspektrum zeigen sich dann die Spuren der verschiedenen chemischen Elemente.
Dieser Haufen enthält extrem wenige schwere Elemente. Bisher kannten wir nur Kugelsternhaufen, die mindestens dreimal so viel schweres Material haben wie dieser hier. Zum Vergleich, dieser Haufen enthält 800 Mal weniger Eisen, als in unserer Sonne vorkommt.
Kurz nach dem Urknall bestand das Universum praktisch nur aus den chemischen Elementen Wasserstoff und Helium, dem Rohmaterial für die Sterne. Alles andere, etwa das Eisen, musste sich erst im Laufe der kosmischen Geschichte durch die Kernfusion in Sternen bilden. Die Menge schwerer Elemente in einem Stern zeigt sofort, ob er alt ist oder jung. Sterne, die fast nur Wasserstoff und Helium enthalten, sind noch aus der ursprünglichen Materiemischung kurz nach dem Urknall entstanden, als es im All kaum schwere Elemente gab. Diese Sterne sind sehr alt. Dagegen ist unsere Sonne mit sehr viel Eisen ein recht junger Stern. Der extrem geringe Eisengehalt verrät also eine bewegte Vergangenheit dieses Kugelsternhaufens, erklärt Søren Larsen.
Er ist vermutlich vor langer Zeit in einer Zwerggalaxie entstanden. Wir glauben, dass große Galaxien wie Andromeda durch das Verschlingen vieler kleiner Galaxien gewachsen sind. Dabei ist auch dieser Kugelsternhaufen in die Andromeda-Galaxie geraten. Das muss Milliarden Jahre her sein, denn wir sehen keine Reste seiner Heimatgalaxie mehr. Er zieht dort einfach allein seine Bahn.
Selbst am Rand der Andromeda-Galaxie, kosmisch gesehen vor der Haustür, gibt es noch Überraschendes zu entdecken. Denn dieser Haufen, der so wenig Eisen enthält und deutlich älter ist als 10 Milliarden Jahre, bereitet den Fachleuten einiges Kopfzerbrechen. Sie sehen, dass er da ist, können aber nicht erklären, wie genau er entstanden ist.
Nach der bisherigen Theorie enthalten große, massereiche Galaxien auch mehr schwere Elemente. Unser Haufen aber hat sehr wenige dieser schweren Elemente. Er stammt also von einer sehr kleinen Galaxie. Doch das ist das Problem, denn diese Zwerggalaxien sind nach der Theorie zu klein. In ihnen können so große Kugelsternhaufen gar nicht entstehen.
Jetzt wollen Søren Larsen und sein Team systematisch nach weiteren Kugelhaufen suchen, die so wenig Eisen und andere schwere Elemente wie Calcium, Magnesium oder Titan enthalten. Die könnten der Schlüssel sein, endlich genauer zu verstehen, wie sich die Galaxien im Weltall entwickelt haben.
Alter Haufen mit wenig Eisen. Dirk Lorenzen über einen Kugelsternhaufen am Rande der Andromeda-Galaxie. Und wir machen jetzt noch weiter mit den Wissenschaftsmeldungen von und mit Magdalena Schmude.
Die Leopoldina hält die gestern beschlossenen Maßnahmen zur Eindämmung der Neuinfektion mit SARS-CoV-2 für nicht ausreichend. Um eine unkontrollierte Ausbreitung des Virus in Deutschland noch zu verhindern, sei es wichtig, bundesweit einheitliche Regelungen einzuführen und diese auch durchzusetzen, heißt es in einer Stellungnahme der Nationalen Akademie der Wissenschaften. Dabei sollten entsprechende Maßnahmen schon ab einer 7-Tage-Inzidenz von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner verpflichtend sein und nicht nur als Empfehlung formuliert werden. Es sei außerdem wichtig, die Maßnahmen verständlich und transparent zu erklären. Ohne vorausschauendes Handeln der Politik werde das öffentliche Leben und die Wirtschaft stärker eingeschränkt werden, als es notwendig gewesen wäre. Dorsch und Hering bekommen kaum noch Nachwuchs. Die Bestände in der westlichen Ostsee sind so klein, dass die Fische nicht mehr ausreichend viele Eier abgeben können, um die Population zu erhalten. Das haben Forschende vom Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung im Frühjahr 2020 bei Untersuchungen in der Kieler Förde festgestellt. Beim Dorsch kommt ein weiteres Problem dazu. In 4 der letzten 5 Jahre gab es überhaupt keinen Nachwuchs. Ein Grund dafür ist der Klimawandel. Durch die wärmeren Winter laichen die Fische zu früh ab, bevor genügend Nahrung für die Larven vorhanden ist. Auch in diesem Jahr könnte es deshalb bei Dorsch und Hering gar keinen Nachwuchs geben, vermuten die Wissenschaftler. Eine neu entdeckte Art von Bärtierchen besitzt einen eingebauten UV-Schutz. Die nur wenige Millimeter großen Tiere überlebten eine Bestrahlung mit einer potenziell tödlichen Dosis energiereichem UV-Licht. Dabei begannen die Bärtierchen gleichzeitig blau zu leuchten. Das berichten Forschende aus Indien in den Biology Letters. Sie hatten die Bärtierchen im Moosbewuchs eines Gebäudes auf dem Campus der Universität gefunden. Die Wissenschaftler vermuten, dass das Leuchten ein Trick ist, um die aufgenommene Energie der UV-Strahlung wieder abzugeben. Bestrichen die Forschenden Bärtierchen einer anderen Art mit einem Extrakt aus Tieren der UV-unempfindlichen Art, waren auch diese zum Teil vor der schädigenden Strahlung geschützt. Wie genau die schützende Wirkung vermittelt wird, ist bisher unklar. Beppi Colombo hat die Venus passiert. Um kurz vor 6 Uhr heute Morgen flog die Sonde auf ihrem Weg zum Merkur am Nachbarplaneten der Erde vorbei. Das teilte die Europäische Raumfahrtagentur ESA mit. Dabei näherte sich Beppi Colombo der Venus bis auf etwa 10.000 Kilometer. Das Manöver soll dabei helfen, die Sonde auf ihrem Flug zum Merkur abzubremsen. Sie reduzierte ihre Geschwindigkeit dabei um fast ein Zehntel auf rund 34 Kilometer pro Sekunde. Beim Flug um die Venus sammelte sie außerdem Daten über die Magnetosphäre des Planeten. Auf dem Weg zum Merkur sind noch 7 weitere Planetenvorbeiflüge geplant. Ein 2. an der Venus und 6 am Merkur. Dann soll Beppi Colombo im Jahr 2025 in eine Umlaufbahn um den Merkur einschwenken. Etwa die Hälfte der Korallen am Great Barrier Reef ist abgestorben. Das geht aus einer Studie australischer Ozeanologinnen hervor, die in den Proceedings of the Royal Society B erschienen ist. Die Forschenden hatten Mitte der 1990er Jahre die Korallenpopulation in 5 festgelegten Bereichen des Riffs erfasst. Diese Zahlen verglichen sie jetzt mit den Ergebnissen einer weiteren Bestandsaufnahme rund 20 Jahre später. Den größten Verlust erlitt das Riff durch die hohen Wassertemperaturen in den Jahren 2016 und 2017, die zu einer massiven Korallenbleiche führten. Außerdem hätten Stürme und Dornenkronenseesterne, die sich von Korallen ernähren, Schäden verursacht. Dem Riff falle es zunehmend schwer, sich wieder zu erholen, weil dafür junge Korallen fehlten, schreiben die Wissenschaftler.
Und das waren unsere Meldungen aus der Wissenschaft, heute von und mit Magdalena Schmude.
Sternzeit, 15. Oktober, Überraschungskomet NEOWISE. Kometen gehören zu den kleinsten Körpern im Sonnensystem. Sie bestehen aus Eis, Staub und Geröll und ihr Kern hat nur einen Durchmesser von ein paar Kilometern. Geraten Kometen ins innere Sonnensystem, heizt das Sonnenlicht sie auf. Das Eis verdampft und es entsteht ein Schweif von Millionen Kilometern Länge. In früheren Zeiten sorgten diese völlig unvorhergesehen auftauchenden himmlischen Zeichen für Angst und Schrecken. Im antiken Griechenland hielt man Kometen für irdische Ausdünstungen, die in der Atmosphäre aufwärts trieben und schließlich von den Strahlen der Sonne entzündet wurden. Dass sie wirklich in den Tiefen des Alls ihre Bahn ziehen, wies der dänische Astronom Tycho Brahe beim Kometen von 1577 nach. Im 18. Jahrhundert verloren die Schweifsterne dann endgültig ihren Schrecken. Der Engländer Edmund Halley zeigte, dass Kometen auf langgestreckten Bahnen um die Sonne laufen, also ganz normale Himmelskörper sind. Inzwischen sind hunderte Kometen bekannt, die regelmäßig in die Nähe von Erde und Sonne geraten. Doch diese Objekte bringen noch immer ein kosmisches Überraschungsmoment mit. So entdeckte der NASA-Satellit NEOWISE Ende März einen Kometen, der nur 3 Monate später mit bloßem Auge zu sehen war und ein prachtvolles Himmelsschauspiel bot. Inzwischen ist Komet NEOWISE leider schon wieder verblasst. Doch der nächste schöne Komet ist garantiert nicht mehr fern. Nur kann niemand sagen, wann genau er entdeckt wird. Eins aber ist sicher, es wird eine schöne Überraschung.
Mit der Kritik am frühen Aus für das Endlager in Gorleben beschäftigt sich Wirtschaft und Gesellschaft 17.05 Uhr nach den Nachrichten. Und das war Forschung aktuell. Am Mikrofon der Sendung war heute Uli Blumenthal.